und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Halb 10 FM. Wir freuen uns sehr, beziehungsweise ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr entweder live dabei seid oder das im Anschluss hört. Zu einer neuen Folge, Halb 10 FM, dein Podcast für eine neue linke Politik. Zu einer alten neuen Sendezeit, halb 10 um halb 9. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, können sich das an dieser Stelle nochmal notieren und merken für die nächste Woche. Wir kommen zurück aus einer kurzen Pause und das hat einen dringenden, wichtigen Grund. Am vergangenen Wochenende war der 1. Mai und wir alle kennen den 1. Mai als Kampftag der ArbeiterInnenklasse. Und wie das so häufig ist, nach dem 1. Mai geistern seit dem 1. Mai eben auch zahlreiche Berichte von zum Beispiel Demonstrationen in Frankfurt, in Wien, in Berlin durch Medien und immer eigentlich dominiert von einer Polizeiperspektive, immer eigentlich dominiert von diesem Narrativ, es hätte irgendwelche Ausschreitungen gegeben und es sei einfach wahnsinnig gewaltvoll gewesen. Es gibt aber eben auch zahlreiche Gegenbeobachtungen und merkwürdigerweise von links. Und deshalb wollen wir denen heute auch nochmal Raum geben und vor allen Dingen enden mit dem 1. Mai, aber ja nicht die Kämpfe, die wir kämpfen müssen, sowohl in Deutschland als auch global. Insofern wollen wir einen Ausblick wagen von dort aus auf die Kämpfe. Wo kämpfen wir eigentlich gerade? Wo sind Hotspots? Was sind auch Perspektiven einer klassenkämpferischen und internationalistischen Linken? Wo sind Wege in die Zukunft? Das heißt, nach dem 1. Mai ist vor dem 1. Mai sozusagen. Und deshalb freue ich mich total, dass heute Aisha Jamal bei mir ist. Ist Pressesprecherin des revolutionären 1. Mai-Bündnisses in Berlin und auch Mitglied der Migrantifa Berlin. Hallo Aisha.
Hallo Franzi, schön, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich freue mich total, dass wir so circa eine Stunde haben, um ja das letzte Wochenende nochmal Revue passieren zu lassen, ein bisschen aufzuarbeiten und dann einen Blick in die Zukunft zu werfen. Vielleicht steigen wir gemütlich ein. Vielleicht magst du nochmal praktisch das revolutionäre 1. Mai-Bündnis in Berlin vorstellen und auch ein paar Worte zur Migrantifa sagen. Konkret, also welche Gruppen sind das, welche Bündnisse sind das? Genau, und was sind so Fokusthemen oder Fokuskämpfe, weil genau sicher nicht alle aus Berlin sind und falls jemand noch nicht die Gruppen kennt, steigen wir einfach mal so ein.
Ich fange mal mit dem revolutionären 1. Mai-Bündnis an. Das existiert schon ein paar Jahre und hat sich auch immer wieder verändert in den letzten Jahren. Dieses Jahr waren dabei die Interventionistische Linke, die Radikale Linke Berlin, ArbeiterInnenmacht, Perspektive Kommunismus und einige andere Gruppen. Also es waren insgesamt so viele Gruppen involviert, ich werde das jetzt nicht alles aufzählen. Als Migrantifa Berlin haben wir uns dieses Jahr zum ersten Mal angeschlossen, zusammen mit mehreren migrantischen und internationalistischen Gruppen. Dazu gehören unter anderem Bayern Europe, das sind philippinische Genossen, Berlin for India, Bloque Latinoamericano, die Initiative der BetreuerInnen, das sind vor allem polnische Leute organisiert, dann Co-Liberation Berlin, die ganzen kurdischen Strukturen, Jewish Antifa, der jüdische antifaschistische Bund, die No Border Assembly, Palästina spricht, Sudan Uprising, Respect Berlin, United Against Turkish Fascism, wo viele armenische Genossinnen organisiert sind, genau. Das sind die ganzen internationalistischen Gruppen, mit denen haben wir den Frontblock gebildet dieses Jahr. Migrantifa Berlin ist eine relativ junge Gruppe. Wir haben uns als Teil einer bundesweiten Migrantifa-Bewegung nach den Terroranschlägen in Hanau im Februar vergangenes Jahr gegründet. Genau, seitdem haben wir viel gemacht. Also es gibt bundesweit Migrantifa-Gruppen. Als Migrantifa Berlin haben wir auch ein großes Umfeld, aber wir sind auch eine Gruppe von organisierten Leuten, die gemeinsam politische Arbeit machen. Genau.
Ja, und du hast jetzt gerade schon gesagt, so dass das Bündnis war dieses Jahr ja besonders groß. Und vor allen Dingen irgendwie ergänzt durch migrantische Gruppen und durch einen viel, viel stärkeren internationalistischen Block. Mhm. Wie kam es dazu und vor allen Dingen, warum war das wichtig dieses Jahr, würdest du sagen?
Also ich kann jetzt mal aus Migrantifa-Perspektive reden. Wir haben uns aus einem ganz gewissen Anlass gegründet und natürlich ist unser Hauptfokus Antirassismus eigentlich immer gewesen. Gleichzeitig, indem wir uns auch weiterentwickelt haben im vergangenen Jahr, hatten wir immer wieder gemerkt, dass wir auch in der Linken auf dieses Thema Antirassismus reduziert werden. Und dass es eigentlich so viel mehr gibt, über das wir sprechen können und über das wir sprechen möchten, weil wir nicht nur Migrantinnen sind, sondern weil wir auch Linke sind und uns als Linke verstehen und uns als Revolutionäre verstehen. Und das bedeutet, dass wir Antirassismus nicht nur als dieses eine Thema begehen können, sondern als Teil von einem System verstehen müssen. Und dann kam irgendwann Anfang des Jahres die Einladung, diesem Bündnis beizutreten, dem revolutionären 1. Mai-Bündnis. Und da hatten wir kurz überlegt. Genau, und dann haben wir gedacht, es wäre schön, wenn wir das machen, wenn die Demo in diesem Jahr auch tatsächlich ihren Charakter ein bisschen verändert. Wenn man rauskommt, so ein bisschen aus so einer Isolation in der linken Szene, und wenn wir es auch schaffen, migrantische Geschwister, die jetzt nicht in der linken Szene zum Beispiel aktiv sind oder noch nicht politisiert sind im Sinne von, wie das oft in linken Kreisen verstanden wird, auch mitnehmen können. Und das wollten wir natürlich als Migrantifa Berlin nicht alleine machen, weil es gibt tatsächlich sehr viele migrantische und internationalistische linke Gruppen in Berlin. Und die haben wir dann genau auch eingeladen, dabei zu sein. Und alle hatten sehr viel Lust, auch mal was anderes zu machen. Also viele von denen hatten sich auch vom 1. Mai zurückgezogen in den letzten Jahren oder haben das nie als ihre Demo angesehen, obwohl eigentlich deren Kämpfe in einer langen Tradition revolutionärer Kämpfe stehen, in den Heimatländern oder in den Herkunftsländern, keine Ahnung. Genau, und dementsprechend war da die Resonanz sehr, sehr positiv, und ja, dann ist das daraus entstanden.
Ja, ich würde total gern später nochmal detaillierter auf so die Frage antirassistische Kämpfe und Klassenkampf. Warum muss das so eng zusammengehören und warum bedingt das einander auch einfach? Zu sprechen kommen. Genau, lass uns einmal einsteigen vorab in tatsächlich die Demo in Berlin jetzt konkret, weil du Pressesprecherin des Bündnisses in Berlin bist, wie das ablief. Also im Vorhinein gab es ja eigentlich die Bekundungen, okay, es soll bewusst einfach ja, diese Demo angemeldet werden. Diese Demo hatte eine andere Demo-Route, also nicht traditionell in Kreuzberg, wo eigentlich der 1. Mai assoziiert ist, so, sondern eben auch durch Neukölln hin Richtung Kreuzberg. Es war angekündigt, irgendwie, es soll eine anschlussfähige Demo sein für Menschen, die eben in Neukölln wohnen, die sich vielleicht sonst den 1. Mai-Demos nicht so zugehörig fühlen. Und vor allen Dingen, also es wurde sehr, sehr betont, es soll eben nicht eskalieren, so, und es soll nicht einfach provoziert werden, dass die Demo am Ende aufgelöst wird. Und die Pressemeldungen der Polizei im Nachhinein dieser Demo lesen sich ja eigentlich wie das komplette Gegenteil. Es gab, das habt ihr auch selbst vorab schon mal verlauten lassen, eben auch Ankündigungen seitens der Polizei. Man befürchte auf jeden Fall schon mal die Eskalation, man bereite sich darauf vor, also die Polizei hat massiv aufgerüstet. Ich glaube, so ein riesiges Polizeiaufgebot hat es tatsächlich auch selten gegeben. Genau. Was würdest du sagen, wie wurde seitens der Polizei und seitens der Behörden umgegangen mit dieser Ankündigung, die Demo dieses Jahr ein bisschen anders zu gestalten und ja, eben auch anschlussfähig und mit euren Bemühungen, das zu ermöglichen?
Ich würde sagen, schon in der Presseberichterstattung vor dem 1. Mai hat sich das angebahnt. Der Innensenator Geisel hat in einem Interview gesagt, es wird Konflikte zwischen den DemonstrantInnen geben, weil es einen Teil gibt, der anschlussfähig für die Gesellschaft sein will, und einen anderen Teil, der nur gewalttätig und zerstörerisch ist und so. Also die Politik hat ganz bewusst wahrgenommen, dass wir etwas anders machen wollen, und hat das sofort als so einen antagonistischen Widerspruch, na, das ist ein blödes Wort, aber hat das direkt aufgegriffen und in der Presse so, ja, breit getreten. Und tatsächlich haben sie sich das auch wirklich zur Strategie gemacht an diesem Tag. Aber ich fange mal an, wie es für uns ablief. Also der Tag war von Anfang an irgendwie von der Polizei sabotiert. Also es ging los, dass wir unseren Lauti abholen wollten an einem Ort in Kreuzberg, und dass alles von der Polizei abgesperrt war und unsere Leute eine Dreiviertelstunde mit der Polizei diskutieren mussten, dass dieser Lauti auf eine angemeldete Kundgebung muss und die Polizei die nicht durchlassen wollten. Deswegen kam der Lauti sehr viel später an, als er eigentlich sollte. Dann kamen wir an am Hermannplatz. Die Karl-Marx-Straße, wo die Demo-Route entlang gehen sollte, war nicht abgesperrt. Da fuhren immer noch Autos. Wir konnten uns also nicht aufstellen und formieren. Das hat bedeutet, dass sich alles auf dem Platz gestaut hat. Und dass das ein Riesenchaos war, weil da eigentlich der Treffpunkt war und die Leute sich dort hätten aufstellen sollen. Und so hat sich alles zerstreut. Das war ein Riesenchaos und so weiter. Also schon von Anfang an haben wir gemerkt, okay, da wird bewusst versucht, Chaos zu stiften auch. Natürlich waren es unglaublich viele Leute. Also auch entgegen, ich glaube, die Tagesschau hat an dem Abend gesagt, dass 5000 Leute da waren. Das ist wirklich, also für jeden Menschen, der an diesem Tag unterwegs war, das ist einfach so ein Witz. Und auch die Bilder sagen einfach was anderes. Also es waren mindestens 20.000 Leute da. Wir sagen, es waren 25.000 Leute da. Das ist unsere Schätzung. Genau. Und dann, es gab schon, bevor wir als Migrantifa waren ja ganz vorne, es gab schon, bevor wir losgelaufen sind, immer wieder so Pieksereien von der Polizei. Wir würden nicht genug Abstand halten, obwohl wir einfach ein paar Leute nebeneinander standen. Also der Block war noch nicht mal formiert und es gingen schon diese Sticheleien los. Und dann sind wir losgelaufen. Und ja, eine Weile lief es ganz okay. Und dann, wir haben zuerst überhaupt nicht mitbekommen, was hinten los ist. Dann wurde ja der Block abgespalten, also der interkitionale Block, der vor allem von Leuten aus Berliner Hausprojekten und von Jugendzentren, Potze und so gestellt wurde. Die wurden von der Demo abgespalten. Es war völlig unersichtlich, warum. Es ging keinerlei Gewalt von diesem Block aus. Die Polizei hat ganz bewusst diesen Block eingekesselt, auch noch auf Höhe von der Baustelle und hat dann in diese Demo reingeschlagen, weil keine Mindestabstände eingehalten wurden. An einer Stelle von einer Baustelle haben sie Leute eingekesselt und dann auf die Leute eingeschlagen, aus dem Grund, dass sie keine Mindestabstände halten. Also man muss sich das erstmal, diese Argumentation irgendwie verdeutlichen, wie absurd das eigentlich ist, dass die das sagen. Genau, uns vorne wurde das nicht kommuniziert, also die Demoleitung war mit uns vorne. Die Polizei hat die Demoleitung angelogen. Die haben gesagt, ja, wir haben nur ein, zwei Leute festgenommen, da war nur was Kleines, keine Ahnung. Also wir haben erst sehr spät überhaupt erfahren, dass wir nicht mehr vollständig sind. Kurz darauf wurde der Lauti von dem Enteignungsblock gestürmt. Davon gibt's auch Videos im Internet. Die Polizei ist da draufgerannt und hat Leute verhaftet. Also sowas habe ich selten gesehen. Das finde ich wirklich auch krass. Und dann haben wir vorne mitbekommen, was los ist. Wir sind aus Solidarität stehen geblieben, weil wir gesagt haben, das sind unsere Genossinnen und wir laufen nicht ohne die weiter. Wir lassen uns auf jeden Fall nicht spalten. Und die Polizei hat auch zu uns gesagt, ja, lauft ihr doch weiter, ihr seid doch die guten Demonstranten. Von euch geht doch keine Gewalt aus und so weiter. Also sie haben wirklich ganz bewusst versucht, uns zu spalten, durch Lügen und durch eine richtig miese Polizeitaktik, die natürlich aber trotzdem ja sehr gut durchdacht war. Genau, und dann standen wir vorne, es haben sich mittlerweile sehr viele unorganisierte Leute um den ersten Block versammelt sozusagen, die immer saurer wurden. Also das sind vor allem AnwohnerInnen gewesen, Zivilistinnen, Leute, die auf jeden Fall nicht irgendwo organisiert waren. Und die sind richtig sauer geworden und dann ging's los. Also die Polizei hatte eine Kette gebildet, diese Leute haben sich vor uns gestellt und dann gingen die ganzen Rangeleien los. Genau, die Demo wurde auseinandergetrieben. Also in unserem Block waren dann irgendwann nur noch 200 Leute. Hinter uns wurde die komplette Demo von uns abgeschnitten. Die Polizei hat wie verrückt auf Leute eingeprügelt. Vor mir wurde jemand bewusstlos geschlagen, dieser Typ. Ich hoffe, es geht ihm mittlerweile wieder gut. Also ich dachte kurz, der wäre tot, der hat sich nicht mehr bewegt. Ich habe Leute am Kopf bluten sehen. Es war wirklich, also, und es war so krass, weil noch irgendwie eine halbe Stunde davor war alles so krass schön. Und es war so eine gute Stimmung, zumindest bei uns im Frontblock. Bei den anderen war es ja schon sehr viel vorher nicht mehr so schön. Aber also bei uns war es wirklich, es war so ein schöner Ausdruck von Solidarität und gemeinsam auf die Straße gehen, von der Verbindung von verschiedenen Kämpfen global und in Deutschland. Und ich glaube, das Fazit daraus ist, dass das das ist, wovor der deutsche Staat sehr viel Angst hat. Es ist genau diese Solidarität, es ist genau dieses Ding von die deutsche Linke, die autonome Szene, die migrantische Linke, die Bevölkerung in Neukölln tun sich zusammen und kämpfen gegen die Verhältnisse, in denen wir uns befinden. Das ist die größte Angst, die sie haben, und deswegen wollten sie es auf jeden Fall zerschlagen. Und das haben sie getan, und zwar strategisch, kalkuliert und bewusst. Wir hatten Leute in Kreuzberg, die die Route gescoutet haben, und die hatten ganz Kreuzberg abgeriegelt, schon lange davor. Also wir glauben tatsächlich, dass sie nie vorhatten, uns überhaupt nach Kreuzberg laufen zu lassen, und das auch aus dem Grund von, was wir gesagt haben im Voraus, dass wir nicht wollen, dass es in unserer Nachbarschaft kracht, dass wir das bewusst verhindern wollten, haben sie genau das gemacht, um uns vor der Presse durch den Dreck zu ziehen, um uns zu spalten und um uns vor den Augen der Bevölkerung zu diskreditieren.
Bevor wir gleich nochmal deutlicher so auf die Stärken und auch das Narrativ, was du gerade schon angedeutet hast, ne, diese neuen und starken Bündnisse und mächtigen Bündnisse vor allem, kommen, jetzt in der nachrangigen oder in der darauf folgenden Berichterstattung, gab es ja die klassischen 1. Mai-Bilder eigentlich, ne, irgendwie brennende, irgendwas, was brennt, irgendwie viel Polizei, tatsächlich auch, also so Bilder von diesen Auseinandersetzungen. Wurdet ihr in dieser Berichterstattung irgendwie berücksichtigt oder mal gefragt, wurde eure Perspektive einbezogen oder seht ihr eigentlich nur die Polizeiperspektive aus Pressemeldungen reproduziert?
Wir wurden in dieser Perspektive überhaupt nicht berücksichtigt. Also die meisten von den bürgerlichen Medien haben wirklich einfach eins zu eins den Pressebericht der Polizei abgeschrieben, der halt wirklich gespickt ist mit Lügen. Dann gibt es einen Typen, Olaf Sundermeier oder so heißt er, der arbeitet beim RBB und der hat auch für die Tagesschau gesprochen. Der hat in der Tagesschau Live-Sendung, wo Tausende von Leute zugucken, gesagt, dass die meisten der Demonstranten und Demonstrantinnen keine Maske getragen haben. Und das ist einfach eine dreiste Lüge. Er wurde danach auf Twitter darauf aufmerksam gemacht, dann hat er gesagt, oh sorry, hab mich versprochen. Der ist dann später auch in so einen Podcast gegangen, nicht Podcast, so eine Radioshow, glaube ich, und hat dann gesagt, hat über Migrantifa gesprochen und meinte, wir sind eine Initiative aus Neukölln und wir haben ganz bewusst diese Eskalation vorbereitet und kalkuliert. Also, und der sagt da auch ein paar andere Sachen, die einfach faktisch nicht stimmen. Also das mal, und so jemand bekommt dann eine Plattform und wird überall interviewt. Genau. Und aber auch die anderen bürgerlichen Medien waren kaum interessiert an unserer Perspektive. Ein paar haben es versucht, aber konnten dann wahrscheinlich aus Redaktionsdruck nicht noch unsere Perspektive reinbringen. Zumindest hatte ich mit denen gesprochen und genau, der Satz, den sie da noch reinmachen wollten, ist dann doch nicht erschienen aus irgendeinem Grund und man hat doch nur die Polizeipräsidentin zitiert, aber am Ende des Tages ist auch das nicht überraschend.
Ja, ich wollte gerade sagen, also irgendwie Pressemeldung der Polizei 1:1 abzudrucken und das als Journalismus zu tarnen und Recherche ist ja irgendwie ein sehr gängiges Mittel, was Demonstrationen angeht, und sollte man auf jeden Fall auch nochmal, also ernsthaft alle Leute, die sowas tun, fragen, ob sie eigentlich ihre journalistischen Fähigkeiten an der Stelle wirklich einfach immer begraben wollen oder vielleicht ernsthaft mal auch überlegen wollen, also darstellen wollen, wie die Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven möglicherweise sein können und Faktenchecks machen, auch bei Pressemeldungen oder gerade bei Pressemeldungen einer Institution wie der Polizei. Und das andere ist natürlich, also wenn solche Aussagen dann öffentlich getätigt werden, ja auch gezielt dann, um große Teile der Bevölkerung eigentlich wieder in so einen in so ein Ablehnungsmuster zu bringen, von wegen, das sind irgendwie nur Chaoten und die wollen nur ihre Gewaltfantasien da ausüben, dann bringt es natürlich überhaupt nichts, wenn man das anschließend auf Twitter revidiert, sondern die Tagesschau gucken halt Millionen und auf Twitter gucken halt ein paar rein, die sich dann ja tatsächlich damit befassen, ne, und näher damit auseinandersetzen wollen. Insofern, ja, sind wir froh, dass du heute hier bist und dir irgendwie nochmal dieses Bild vervollständigen können im Sinne von der anderen Perspektive ein bisschen Raum geben, abseits der Pressemeldung von Polizei und Co. Und jetzt aber mal konkret auf diese Bündnisse. Also du hast schon öfter angedeutet, es gab neue Bündnisse, vor allen Dingen mächtige Bündnisse. Bündnisse zwischen den Nachbarschaften in Neukölln hier, zwischen Leuten, die vielleicht auch gar nicht politisch organisiert sind oder sich noch sonst gar nicht irgendwie als Teil einer klassenkämpferischen Linken oder überhaupt der Linken verstehen, erst recht nicht vielleicht ja als Teil von 1. Mai-Demos, zwischen migrantischen Gruppen, die vorher nicht am 1. Mai Teil des Bündnisses waren oder der Bündnisse, zwischen den interkitionale Gruppen, also Gruppen, die beispielsweise, also die einfach ja gegen die Gentrifizierung, irgendwie gegen die Veränderung dieser Stadt zugunsten von Immobilienspekulation und so auf die Straße gegangen sind, also einfach wahnsinnig breite Bündnisse, viel breiter als zuvor. Welche Macht siehst du darin und welche Schlagkraft für tatsächlich klassenkämpferische auch mal vielleicht Erfolge?
Also ich glaube, es ist eines der wichtigsten Dinge, dass wir eine breite linke Bewegung aufbauen. Das bedeutet für uns eine Bewegung, die anschlussfähig ist, die in der Bevölkerung verankert ist, die sich nicht abkapselt, isoliert in bestimmte Kreise, also eine Hausprojektszene oder ein akademisches Milieu oder sondern dass man versucht, in die Gesellschaft hineinzuwirken, weil ich glaube, daran fehlt es uns sehr stark in Deutschland. Und da rede ich vor allem von auch einer revolutionären Perspektive. Also es gibt eine reformistische Linke, aber in unserer Analyse ist das nicht die Antwort, die wir brauchen zu den Verhältnissen, in denen wir leben. Und ich glaube, also was ich bin im Vorfeld viel rumgelaufen, habe mit Leuten geredet in der Nachbarschaft, mit meinen Nachbarn, mit allen möglichen Leuten, und das wurde sehr, sehr positiv aufgenommen. Also man unterschätzt das auch, dass viele migrantische Menschen den 1. Mai aus ihren Heimatländern kennen und dass es in den Heimatländern in vielen antikolonialen Kämpfen auch eine lange Tradition linker Kämpfe gibt, in denen auch der 1. Mai eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und was ich da auf der Straße erlebt habe in den Wochen, in denen wir mobilisiert haben, war wirklich sehr großer Zuspruch dafür. Erstmal eine Identifizierung mit tatsächlich Linkssein und einer linken Bewegung, und linken Themen vor allem, also auch wenn man nicht sagt, ich bin jetzt Linke, weil man assoziiert alles Mögliche damit, nur nicht sich selbst. Aber mit den Themen können sich die meisten arbeitenden, armen, prekären Menschen in dieser Gesellschaft sehr gut identifizieren. Und es war unglaublich schön zu sehen, wie sich die Leute gefreut haben, dass mal jemand zu ihnen gekommen ist und sie einfach dazu eingeladen hat und gesagt hat so, hey, das ist für dich, das ist in deiner Nachbarschaft, lass uns gemeinsam auf die Straße gehen und kämpfen. Das war wirklich sehr schön und ich glaube, das haben wir auch an dem Tag gesehen, daran, wie viele Leute gekommen sind und was für unterschiedliche Leute gekommen sind. Ne? Also ich glaube, dass die linke Szene mit ihrer Isolation brechen muss und anfangen muss, mehr zu versuchen, auf Leute zuzugehen, auch im Kleinteiligen, in den Nachbarschaften, in den Betrieben. Und gleichzeitig müssen wir auch unsere Streits und Unterschiede nicht überkommen. Wir werden immer Unterschiede haben, aber wir müssen verstehen, dass wir einen sehr mächtigen Feind haben und das ist dieser Staat. Und dass wir nur eine Chance haben, wenn wir zusammenarbeiten.
Ja, es ist irgendwie, jetzt sprichst du ja schon so, also Aspekte an, dieses überhaupt auf Leute zugehen und ich sag mal, random Leute, die nicht random sind, aber Leute, die jetzt nicht vielleicht schon in Hausprojekten sind, ne, die nicht schon in irgendwelchen Plänen sitzen oder in Bündnissen sind, die anzusprechen in der Nachbarschaft. Und dass die dann tatsächlich auch sagen, yo, irgendwie, ich kann mich damit identifizieren, ist ja eigentlich dieses Zeichen, also ich finde so dieses Bild ist immer, alle reden davon, dass wir die Massen brauchen, aber wir sind eigentlich die Massen. So, wir müssen die nur tatsächlich auch zusammenbringen. So, und das geht eben nicht, indem wir uns hinhocken und sagen, wir haben Recht. Recht haben allein irgendwie hat selten revolutionäre Zustände herbeigebracht. Was waren in diesen Gesprächen oder so in dem Feedback, was du bekommen hast, was waren die größten Anliegen und was war die Wahrnehmung auch vielleicht dieser Corona-Pandemie?
Also in dieser Zeit, was ich viel aus Gesprächen mit Leuten höre, ist natürlich, die Leute sind isoliert, einsam, traurig, einfach abgefuckt. Viele haben ihren Job verloren, viele haben immer weniger Geld. Aber ich glaube, dass diese Pandemie diese ganzen Sachen sehr viel verstärkt hat und zum Vorschein gebracht hat, aber dass schon davor wir sehr große Probleme hatten. Also ich bin Neuköllnerin, die Razzien zum Beispiel, die hier ständig stattfinden, die Besatzung durch die Polizei an jeder Ecke unserer Straße, die Tatsache, dass unsere Brüder und Väter und keine Ahnung, nicht mal 3 Schritte auf die Straße gehen können, ohne vom Bullen kontrolliert zu werden, wenn sie am Kotti rumlaufen. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Probleme, besonders hier in dieser Nachbarschaft und natürlich auch die steigenden Mieten, die generelle Entwicklung der Gentrifizierung, die Tatsache, dass Leute merken, hey, in der Nachbarschaft, in der ich aufgewachsen bin, in der ich irgendwie alle kenne, verändert sich was, die Läden ändern sich, immer mehr Leute ziehen an den Stadtrand, so das Leben, was hier das Leben ausmacht, in dem Leute ihre Kinder großziehen, in dem Beziehungen herrschen, wird durch diese Entwicklung langsam zerstört. Und das merken Leute. Also ja, um es nochmal zusammenzufassen, ich glaube Mieten, Polizeigewalt, Razzien, aber auch allgemein Rassismus. Also natürlich merken migrantische Menschen, auch wenn sie nicht in Unis waren oder schon total politisiert werden, dass sie keine gleichberechtigten Leute in diesem Land sind. Dass sie die Drecksjobs machen, dass sie kein Stimmrecht haben, dass sie von Nazis angegriffen werden. Diese ganzen Sachen sind einfach ein großes Thema hier.
Ich meine, es ist fast schon eine rhetorische Frage, aber siehst du diese antirassistischen Kämpfe vor allem ausreichend in der deutschen Linken repräsentiert und unterstützt von Linken auch, vor allem von weißen Linken?
Ich glaube, es sollte darum gehen, dass wir eine gemeinsame klassenkämpferische Perspektive entwickeln und die sehe ich nicht ausreichend entwickelt in der deutschen Linken und auch nicht in der antirassistischen Szene. Ich glaube, es gibt an beiden eine Kritik, also viel von der antirassistischen Perspektive bewegt sich innerhalb von Institutionen und denkt, dass eine Veränderung der Institutionen eine Verbesserung der Leben von uns allen schaffen wird. Also mehr Migras bei den Bullen, mehr Migras in der Politik, in Führungsetagen und so weiter. Wird uns erzählt, dass wenn das jetzt ein paar schaffen, dass es für uns alle besser wird. Das ist nicht so. Das wird auch nicht so sein und sowas lehnen wir zum Beispiel als Migrantifa auch ab. Gleichzeitig natürlich gibt es in einer sehr weiß dominierten linken Szene Ignoranz davor, was migrantische Menschen in diesem Land erleben und zwar jeden Tag. Also ich denke oft, wenn ich mit deutschen Genossinnen rede und wir über unser Aufwachsen in Deutschland reden, teilweise so, wir sind in anderen Welten also wir waren im selben Land, aber wir waren nicht dasselbe. Also so, es ist ein komplett anderes Leben, das man geführt hat. Aber ja, ich glaube, es ist wichtig, dass allgemein eine klassenkämpferische Perspektive und Praxis vor allem entwickelt wird, die in der Lage ist, anzuerkennen, was für eine Rolle Rassismus in diesem kapitalistischen System spielt. Und das ist einerseits natürlich um die Ausbeutung zu rechtfertigen, die migrantische Körper hier in den imperialistischen Zentren und auch im globalen Süden vor allem ausgesetzt sind. Also ich spreche davon internationalen Produktionsketten, die Arbeitsbedingungen im globalen Süden, dieser ganze Narrativ, der darum geframed wird, dass diese Länder dankbar sein müssen für die Entwicklung, die sie durchleben und so weiter, während Konzerne Milliarden machen auf dem Rücken von Arbeitern, die sich zu Tode schuften müssen. Gleichzeitig haben wir hier eine migrantische Klasse von Arbeitern. Die schlecht bezahltesten Jobs, die prekärsten Jobs werden von migrantischen Menschen und fast ausschließlich von migrantischen Menschen verrichtet in diesem Land. Das sind auch immer wieder andere, diese Migrationsbewegungen ändern sich und manche rutschen nach oben und dann kommen neue nach und so weiter. Aber am Ende ist es der Rassismus, der rechtfertigt, dass diese Menschen sich in dieser Position befinden. Dass es okay ist, solche Arbeitsbedingungen zu haben, weil die müssen ja froh sein. In ihren Ländern ist es doch viel schlimmer. Die Länder, die zerstört wurden von imperialistischen Kriegen, von Klau von Ressourcen, von all diesen Dingen. Also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, inwiefern Rassismus ein integraler Teil vom Kapitalismus ist. Und wenn wir von migrantischen Menschen, von BIPOCs, von weißen Menschen, von deutschen Menschen, von keine Ahnung, wenn wir das schaffen, da eine gemeinsame Analyse zu entwickeln, eine klassenkämpferische Analyse, die Rassismus als integralen Teil versteht, dann, glaube ich, können wir erfolgreich sein. Aber das ist meine Meinung.
Bevor wir an diesem Punkt weitermachen, springen wir kurz in einen Werbeblock, bei dem ihr mich als andere Person, nämlich als Werbefranzi, wahrnehmen müsst. Genau, und zwar, wer öfter hier reinhört, kennt es schon, wir machen Werbung für das Jacobin-Magazin. Es gibt wenige Medien, würde ich sagen, in Deutschland, die das Thema Klasse überhaupt zum Thema machen und überhaupt als solches benennen und Klassenkampf überhaupt als eine Sache wahrnehmen, die existiert, also nach und nach werden es auch mehr und kommen irgendwie bürgerliche Medien dazu, die dann so einen Klassenrechner bei sich auf der Website machen, wie kürzlich die Zeit, aber seien wir ehrlich, also das führt natürlich zu nichts. Insofern braucht es andere Medien, es braucht vor allen Dingen Medien, die auch dediziert eine linke Perspektive und eine sozialistische Perspektive darstellen, eine Gegenmacht zu kapitalistischen Großkonzernen, Medienkonzernen aufbauen. Und dazu gehört das Jacobin-Magazin. Insofern, falls ihr das noch nicht kennt oder noch nicht abonniert habt, könnt ihr das tun und praktischerweise uns dabei auch unterstützen, indem ihr unter www.halb10.fm/Jacobin ein Abo abschließt. Spart ihr meines Wissens nach und ihr unterstützt Halb 10. Und das ist in jedem Fall was, was ihr tun solltet. Und insofern lade ich euch dazu herzlich ein. Also www.halb10.fm/Jacobin. Wir kennen es, wir lieben es. Lest mal rein. So, wir springen aus dem Werbeblock zurück. Und und machen weiter, würde ich sagen, beim Thema, jetzt so verglückliche Stimme, jetzt muss ich irgendwie wieder in den ernsteren und sachlicheren Modus kommen. Meine Güte, es ist schwierig, sich im Kapitalismus zu verkaufen als Werbeperson.
Hast du super gemacht.
Wir waren so bei Rassismus und Kapitalismus als zusammenhängendes System. Häufig, und das hast du schon angedeutet, wird ja Rassismus als irgendwas verhandelt, was so neben dem Kapitalismus irgendwie herläuft. Also man hat irgendwie dieses kapitalistische System und zunehmend kommen Leute in der Gesellschaft zu der Erkenntnis, so ganz funktioniert es nicht mehr, wenn auch lange nicht mit einer revolutionären Perspektive dann darauf. Und dann werden Rassismus oder Feminismus meistens als so daneben laufende Phänomene verhandelt, die man so mit so ein bisschen einbeziehen in Institutionen oder so ändern kann. Und du hast jetzt aber schon ganz klar gesagt, okay, das ist irgendwie nicht die Lösung, wir müssen klassenkämpferische Perspektiven entwickeln. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen mehr auch reingehen, so wo hängt das eigentlich zusammen? Ne? Also so, und was sind auch die Kämpfe, die wir gerade beobachten, global und in Deutschland, wo wir sehen, okay, vielleicht ist eine Ära des neuen Klassenkampfs zurück. Die eben das schafft, zusammenzubringen und nicht als so diesen vermeintlichen Nebenwiderspruch und es gibt irgendwie das Hauptthema und dann gibt es so Nebenschauplätze, sondern unbedingt miteinander verknüpfte Systeme, die sich durch Unterdrückung nähren und durch Unterdrückung überhaupt erst, ja, am Laufen sein können, so. Was würdest du sagen, wenn du so auf die Welt schaust, wo sind gerade die Orte, wo es brodelt und wo der Klassenkampf zurück ist? Siehst du welche oder hast du eher das Gefühl, es ist eine totale Herausforderung, es läuft so ins Nichts?
Ich glaube, es brodelt überall auf der Welt, gerade besonders im globalen Süden, weil die Leute die Schnauze voll haben, unter diesen Verhältnissen zu leben. Wir sehen in Südamerika sehr viele Bewegungen zum Beispiel. Es gibt aber auch Klassenkämpfe, die schon sehr viel länger Bestand haben. Zum Beispiel auf den Philippinen, in Indien gibt es eine lange traditionistische Tradition kommunistischer Organisierung, die dort stattfindet und Kämpfe führt. Wir haben die kurdische Freiheitsbewegung zum Beispiel, die einen riesen Beitrag leistet zu dem, wie Revolution in der heutigen Zeit gemacht und werden kann und verstanden wird zum Beispiel. Also ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen organisierten Kämpfen, die eine Organisation zugrunde haben, wie das zum Beispiel in Kurdistan der Fall ist, wie das auf den Philippinen der Fall ist. Und es gibt spontane Bewegungen überall auf der Welt. Ich glaube, wenn wir uns in einer kapitalistischen Krise befinden, wie es gerade der Fall ist, sehen wir überall Bewegungen aufploppen. Und das wird auch immer der Fall sein, weil wenn Krisen passieren, werden Menschen sich auflehnen, auch in den USA zum Beispiel. Anhand von verschiedenen Themen explodieren gewisse Dinge und Leute gehen auf die Straße, Leute haben die Schnauze voll. Ich glaube, der springende Punkt, den wir uns fragen müssen, ist, wie schaffen wir es, diese spontanen Bewegungen, dieser Ausdruck der Wut der Menschen zu organisieren und in eine organisierte Bewegung zu transformieren. Weil sonst wird das zwar passieren und es wird Kämpfe geben und so weiter, aber die verschwinden ganz schnell wieder im Nichts oder die sind ganz schnell zerschlagen vom Staat zum Beispiel. Aber hat das deine Frage beantwortet?
Ja, ich glaube, so die meine Wahrnehmung ist auch, wenn ich so schaue, dass es überall irgendwie brodelt. Aber ja, ich glaube, gleichzeitig ist die große Frage, wie man das zusammenführen kann, ne? Und wie all diese Kämpfe, die ja gekämpft werden und die auch nie nicht gekämpft wurden, ich glaube, so, sie sind nur insofern sichtbarer, dass sie nicht mehr so verdrängt werden können vielleicht oder auch in Zeiten der Krise weniger verdrängt werden können oder dass sie tatsächlich mächtiger werden. Aber wie diese Kämpfe einfach zusammengeführt werden und vor allen Dingen, wie wir es hinkriegen, nicht nur eine klassenkämpferische Linke in zum Beispiel Deutschland zu stärken, sondern eben auch eine internationalistische Linke, die es schafft, die Kämpfe zusammenzuführen und die es schafft, irgendwie sich nicht spalten zu lassen und stattdessen Macht aufzubauen, die tatsächlich in der Lage ist, Machtverhältnisse zu verändern. So, und nicht immer nur eine Reaktion zu sein, die kurz aufflammt oder so. Siehst du Perspektiven, wo praktisch die internationalistischen Kämpfe gerade vorangehen können und wo wir auch als einer Linken, in einer Industrienation im globalen Norden, so, die ja im Wesentlichen auch an zum Beispiel neokolonialen Unterdrückungsverhältnissen beteiligt sind, wie wir dort Erfolge miterkämpfen können und wo tatsächlich vielleicht Räume sind, die uns gehören können?
Also ich glaube erstmal, dass es sehr wichtig ist, die Kämpfe internationalistisch zu führen. Also dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, als uns mit unseren Geschwistern im globalen Süden zusammenzutun. Das bedeutet nicht für mich, dass wir nur die Kämpfe von dort führen müssen. Das ist auch eine Kritik, die wir als Migrantifa zum Beispiel an der migrantischen Linken haben, dass oft dieser Fokus auf die Exilkämpfe, auf die Heimatländer da ist, wo wir teilweise seit Generationen in Deutschland leben, uns so viele Leute gar nicht mehr abholen können, weil viele von uns haben nie in unseren Heimatländern gelebt. Wir sind hier so geboren und aufgewachsen. Ich glaube aber, dass es viele Gelegenheiten gibt, diese Beziehungen aufzubauen. Ich glaube erstens, dass es trotzdem sehr wichtig ist, einen organisatorischen Rahmen zu setzen, in dem sich ausgetauscht werden kann. Also wenn man eine lose Bewegung ist, dann werden sich immer wieder irgendwelche Leute da als Führung etablieren, die einzelne Leute sind und nie für eine Bewegung sprechen können. Ich glaube, wenn man eine feste Organisierung hat, ermöglicht das einem, Beziehungen zu anderen Organisierungen zu haben. Gleichzeitig passieren ja auch viele Dinge. Also zum Beispiel die Zapatistas aus Mexiko kommen nach Europa und touren diesen Sommer. Die sind jetzt gerade schon auf dem Weg mit ihrem Schiff und werden in verschiedenen Städten sein, auch in Deutschland unter anderem. Und da wird es einen Austausch geben. In Deutschland kann man auch viel über die kurdische Bewegung lernen, weil es viele kurdische Strukturen gibt. Und es gibt viele Leute, die sich auch mit den Kämpfen solidarisieren, die nicht Kurden sind zum Beispiel, die auch dort runterfahren. Die gucken, was sind da die Erfahrungen und so weiter. Und davon lernen und auch das wieder hier in eine Bewegung einbringen sozusagen. Also ich glaube, dass vor allem für uns in Deutschland, wo ich das Gefühl habe, dass wir aufgrund der Geschichte auch, aber generell so einen starken Hass gegen Linke, habe ich manchmal das Gefühl, eine sehr schwache Bewegung haben, die sehr wenig in Kontinuität zu anderen Kämpfen steht. Also mir, als ich angefangen habe, mich zu politisieren, hat mir sehr dieser Andockungspunkt gefehlt. Also mich nicht nur mit Leuten in meinem Alter zu politisieren, sondern Teil von etwas zu sein, Erfahrungen zu bekommen und so weiter. Also das gibt's in der migrantischen Linken, aber ich habe das hier so nicht richtig erlebt, zum Beispiel. Und ich glaube, es ist auch unglaublich wichtig, in heutigen Bewegungen und Kämpfen Erfahrungen und Strategien auszutauschen. Ich glaube auch, dass es super wichtig ist für die Kämpfe von Leuten im globalen Süden, dass wir in den imperialistischen Zentren uns organisieren und hier starke Bewegungen aufbauen. Ich habe Beziehungen in die USA, wo auch sehr viel Organisierung stattfindet, wo natürlich die Verhältnisse trotzdem andere sind, aber viel von der Situation auch vergleichbar ist in gewissen Aspekten. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich informiert, auch teilweise an diese Orte fährt, von denen lernt und lernt zu verstehen, was ist unser Kontext, was ist deren Kontext und wo können wir uns austauschen, voneinander lernen und vor allem, wo können wir uns unterstützen.
Wenn du jetzt an den 1. Mai hier in Berlin zurückdenkst und an die Bündnisstruktur und die neuen Bündnisse, die sich dort entwickelt haben, siehst du da Perspektiven, dass es so weitergehen muss, einfach in der deutschen Linken und in Bezug auf das Zusammenwachsen von Gruppen?
Also ich glaube, eine Demo zu organisieren ist ein schönes Zeichen und ein schöner Schritt, aber es ist überhaupt erst der Anfang. Also Politik besteht nicht nur aus Demonstrationen, sondern aus alltäglicher, kleinteiliger Arbeit, die getan werden muss. Ich glaube, dass das ein sehr schöner Anlass war, dass wir zusammengekommen sind und ich glaube, dass sich aus diesen Allianzen sehr viel aufbauen lässt, was auch schön ist. Also als Migrantifa haben wir arbeiten viel mit migrantischen Gruppen zusammen, aber unser Fokus ist ja schon auf hier. Gleichzeitig viele von den Gruppen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, nicht alle, haben auch Kontakte zu den Bewegungen in den Heimatländern sozusagen. Und auch das ist etwas sehr Schönes, dass durch die Ableger dieser Bewegung hier in Deutschland dieser Austausch auch hier und in der Bewegung in Deutschland passieren kann. Ich glaube auch, dass es ein erster Schritt ist, auch sich der deutschen Linken weiter anzunähern. Wir als Migrantifa sind da schon immer interessiert dran gewesen. Also wir glauben, dass es notwendig ist, uns mit deutschen Genossinnen zu organisieren und auch gemeinsam Kämpfe zu führen. Leider ist es auch nicht immer möglich. Aber ich glaube, dass das schon ein Anfang sein kann von etwas, von einem aufeinander zugehen und einander verstehen. Also ich glaube, als Migrantifa haben wir uns auch, wir haben uns viel vorgenommen mit dem 1. Mai und wir hatten zum Glück andere Genossinnen, deutsche Genossinnen, die das schon sehr lange machen und die sehr viel Erfahrung hatten. Und manchmal hat man diesen jugendlichen Hochmut und denkt so, nein, wir können das alles besser. Aber ich glaube, wir haben auch gemerkt, okay, krass, wir können schon auch ganz schön viel von denen lernen, so auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, die können auch was von uns lernen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich kritisiert, dass man sieht, was für Dinge laufen falsch und wie kann man die verändern, aber dass man das auf genossenschaftlicher Ebene macht. Was wir jetzt auch im Nachgang zum 1. Mai auch von links teilweise gesehen haben, ist ein Einsteigen in die bürgerliche Presse und diese bürgerliche Hetze von der linken Perspektive. Und das macht mich persönlich sehr traurig. Also ich glaube, es ist wichtig, Kritik zu üben und Veränderungen aufzuzeigen, da wo Veränderung passieren muss. Aber das kann nicht in Allianz mit bürgerlichen Narrativen oder bürgerlichen Akteuren passieren, sondern wir müssen uns klar sein, wir als Linke, als revolutionäre Linke, müssen zusammenarbeiten, weil wir einen sehr mächtigen Feind haben.
Apropos sehr mächtiger Feind, wo siehst du jetzt die Hauptkonfliktlinien gerade? Ich meine, diese Kämpfe sind eine einzige Konfliktlinie, ne? Aber so Hauptkonfliktlinie, wo einfach nochmal die Verhältnisse stärker sichtbar werden, wo Klassen aufeinanderprallen und wo aber auch Widerstand und Aufstand und Aufbruch möglich ist. Wo würdest du die spontan verorten?
Naja, ich glaube, dass das Thema Antirassismus ein sehr wichtiges Thema ist oder das Thema Polizeigewalt vor allem. Das ist etwas, wo man eigentlich auch gar nicht viel erklären muss, weil die meisten Leute hier erleben das einfach tagtäglich, wenn sie aus ihrer Haustür rausgehen. Und ich glaube auch, dass das global ein Phänomen ist. Also das haben wir zum Beispiel mit den Black Lives Matter-Protesten gesehen, dass überall auf der Welt Leute sich mit dieser Bewegung identifizieren konnten, auch wenn sie nicht selber schwarz sind, weil viele Leute wissen, wie es ist, wenn man nicht atmen kann, weil man ein Knie von einem Kopf in seinem Nacken hat. Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema und eines, was in den nächsten Jahren auch weiterhin an Bedeutung zunehmen wird. Also Antirassismus oder Rassismus und Polizeigewalt. Ich glaube, das Thema Umwelt ist auch ein krass wichtiges Thema. Das politisiert auch hier Leute. Aber es ist auch global gesehen einfach eines der wichtigsten Dinge, über die wir überhaupt reden können, weil wir stehen einfach an dem Punkt, an dem wir wissen, dass wenn diese Welt weiterhin so funktioniert, wie sie funktioniert, diese Welt sehr bald unbewohnbar sein wird. Also was braucht es noch mehr für Argumente, dass dieses System die Natur, die Umwelt und den Menschen zerstört? Und ich glaube auch die Unterdrückung von Frauen und Queers und generell Menschen jeglicher Geschlechter, die nicht Cis-Männer sind, ist ein wichtiger Punkt. Also wie die Stellung der Frau in der Gesellschaft, auch die Ausbeutung, die unbezahlte Arbeit, die durch Reproduktionsarbeit geleistet wird, häusliche Gewalt, all das sind Themen, die meiner Meinung nach sehr hohes Sprengpotenzial haben, aber die sich auch nicht, glaube ich, nur durch diese einen Perspektiven irgendwie beleuchten lassen, sondern sich in jedem, okay, das war unklar ausgedrückt. Ich glaube, dass wir diese Themen nicht nur so als Oberthemen verhandeln können, sondern dass wir die in unserem alltäglichen Leben einbauen müssen. Also wir können nicht abstrakt nur rumlaufen und sagen, ja, wir sind für Feminismus, cool. Aber wie wirkt sich das dann aus in deiner Praxis? Ich glaube, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Zum Beispiel hier in Neukölln haben wir die höchsten Säuglingssterberaten in fast ganz Deutschland, glaube ich. Für mich ist es feministische Praxis, wäre es eine feministische Praxis zu sagen, okay, woran liegt das? Migrantische Frauen haben nicht genug Zugang zu gesundheitlichen Angeboten, die gehen nicht oft genug zur Untersuchung und so weiter. Also was sind da die Probleme? Das wäre für mich eine Praxis, wo man direkt andocken kann an den Lebensrealitäten der Menschen und nicht, wie das oft in so Studiekreisen ist, so, ich bin jetzt Feministin und ich rede jetzt über Feminismus. Ja, also genau dasselbe mit Antirassismus, ne? Wir müssen überlegen, wie wirken sich diese Themen im Alltag der Menschen aus und wie können wir daran andocken? Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, oder was ich glaube, was ein sehr wichtiges Kampffeld ist, ist die Mietenpolitik oder die Gentrifizierung. Damit geht ja auch Polizeigewalt einher. Aber die Tatsache, dass ja der Mietendeckel jetzt auch zerschlagen wurde, dass sehr viele Leute sehr viel Geld nachzahlen müssen, deswegen, und dass generell die Mieten so teuer werden, dass die meisten Leute sich gar nicht mehr leisten können, da zu wohnen, wo sie gewohnt haben und an den Stadtrand müssen, wenn sie überhaupt eine Wohnung finden. Also auch Menschen ohne Wohnung nehmen ja drastisch zu. Genau, jetzt habe ich sehr viel gelabert.
Nee, Quatsch, ich finde, es war genau der richtige Bogen. Ja, also wir sind in so epochalen, auch kapitalistischen Krisen einfach, und diese ungerechten Verhältnisse und der Preis, den dieses System hat und eben auch all diese Sachen, die er mit sich bringt, werden so sichtbar, und vor allen Dingen würde ich sagen, tatsächlich werden sie auch als verbündende Kämpfe sichtbar. Also es ist so offensichtlich, warum Kämpfe zusammengehören, und es gibt so viel tatsächlich Verbündungspotenzial auch von Bewegungen, von Kämpfen, also seien es einfach antikapitalistische, seien es antirassistische, seien es feministische Kämpfe, und das ist sicherlich, darüber haben wir gesprochen, wie sich das zusammenfinden kann, Teil oder Aufgabe einer internationalistischen Linken. Und ich glaube aber, der Gegenpart ist genau dieses Ding von, Leute spüren diese Krisen und spüren die Verhältnisse im Alltag vor der eigenen Tür. So, es ist so sichtbar, und es ist eben auch bei uns im eigenen Leben sichtbar, und die Verhältnisse spiegeln sich dort. Und das heißt, es kann nicht irgendwie dabei verbleiben, in einer Linken, die tatsächlich auch die Kämpfe mal gewinnen will, zu sagen, ah, das ist dieses große System, es ist dieses große Problem. Ja, das stimmt, aber wo tatsächlich können wir das in unsere Praxis holen, und wo lassen sich die Kämpfe auch vor der eigenen Haustür kämpfen, so in der eigenen Lebensführung, im eigenen Umfeld, und zwar dann nicht, indem sie kleiner werden, sondern indem irgendwie wir dort anknüpfen, wo sie sich auswirken und wo sie auch anschlussfähig sind für Menschen, insofern, dass tatsächlich aus den einzelnen Milieus und Gruppen eine Massenbewegung wieder werden kann, eine starke, eine linke, eine klassenkämpferische und eine internationalistische. Würdest du sagen, vielleicht als Abschluss, die Ära, ich habe es vorher schon mal so genannt, aber würdest du sagen, die Ära der Klassenkämpfe ist zurück, wenn wir in die nächsten Jahre schauen und die folgenden 1. Mai-Demos und die 364 Tage dazwischen?
Inshallah. Nein. Ich glaube, wir müssen sehr viel Arbeit noch machen, dass das was wird. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es was wird. Ich glaube, das war ein erster Schritt, und ich glaube, vieles von dem, was wir jetzt schaffen, die Grundsteine, die wir jetzt gelegt haben, werden zu etwas sehr viel Schönerem führen als das, was wir jetzt haben. Weil wir haben nichts zu verlieren, außer unsere Ketten.
Wow, also ich würde sagen, ein besseres Schlusswort finden wir nicht mehr. Das heißt, ich mache jetzt das Abspanngelaber, und das ist das, was stehen bleibt, würde ich sagen. Genau, ich sage dir noch gleich Dankeschön und alles. Aber erstmal, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, das ist unsere 99.1. Folge. Es ist nämlich folgendermaßen, eigentlich müsste jetzt die 100. Folge folgen, die letzte war die 99. Aber wir haben noch keine guten Ideen gefunden, wie wir sie feiern können, wie wir dieses Jubiläum begehen können. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, dann schreibt sie uns bitte, wir brauchen sie sehnsüchtig. Wir haben jetzt aber auch wieder ein bisschen Zeit gewonnen, weil wir machen jetzt einfach weiter bis zur 99.9. Folge, weil wir Politik machen und weil wir Kämpfe führen für die 99.9%. Haha, es ist überhaupt nicht platt, dieser Witz. Sodass wir praktisch jetzt nochmal 9 Folgen machen und dann kommt die 100. Bis dahin brauchen wir mit eurer Unterstützung eine gute Idee für dieses Jubiläum. So, und ansonsten, ja, Flo hat es fantastisch für alle, die es jetzt gerade sehen können, angepasst, das Abspanngelaber. Wenn ihr Lust habt, weiter diesen Podcast zu hören, dann folgt uns, dann verfolgt diesen Podcast, teilt ihn mit Leuten, die ihn auch gut finden könnten. Und wenn ihr ganz, ganz große Lust habt, uns zu unterstützen, dann dürft ihr uns sogar Geld rüberschieben. Denn wie ist es mit dem Geld im Kapitalismus? Ne? Ihr wisst es. Und zwar unter www.halb10.fm/spenden nehmen wir Monetas entgegen, die eure Audioqualität und unser Machen dieses Podcasts verbessern. Also genau, wenn ihr eine Mark übrig habt, dann freuen wir uns sehr darüber. Ansonsten geht es nächste Woche weiter, wieder mit halb zehn um halb neun. Schreibt euch das hinter die Ohren. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke Aisha für die Perspektiven auf den vergangenen 1. Mai, aber vor allen Dingen auf Weiterentwickeln von Perspektiven für eine klassenkämpferische, für eine internationalistische Linke und vor allen Dingen für, ich glaube, einen Ausblick, für den es sich zu kämpfen lohnt. Und insofern, ja, danke, dass du die Zeit gefunden hast nach diesem sicherlich sehr, sehr anspruchsvollen und anstrengenden Wochenende und den Tagen. Und ja, danke dir einfach.
Sehr gerne. Danke euch fürs Einladen.
Genau, und mit diesen Worten verabschieden wir uns in den Abend, in den Morgen, in den Mittag, in die Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Nächste Woche geht's weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.